Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Das Thema unserer heutigen Podcast-Folge lautet, was wir Eltern über die Kinderrechte wissen sollten. Und dieses Thema ist unglaublich wichtig, denn wir von Babelli möchten uns dafür einsetzen, dass die Kinderrechte weiter gestärkt werden. Und deswegen haben wir für dieses Thema einen ganz besonderen Gast im Studio und ich sage, let's go! Viel Spaß beim Zuhören! Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief. Und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von 2 Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkinds vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST30 bekommt ihr ganze 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Babelli-App oder auch unter kurse.babelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Anfang an dabei, dem Babelli-Podcast. Wir haben heute niemand Geringeres als Bob Blume, den Netzlehrer bei uns im Podcast und sprechen über das Thema, was wir Eltern über die Kinderrechte wissen sollten. Und für diejenigen, die Bob noch nicht kennen, er ist Bildungsinfluencer, Lehrer, Podcaster, Blogger, Autor und klärt über alles rund um Bildungsthemen in diesem Land auf und macht auf Dinge aufmerksam. Und wir freuen uns riesig, dass Bob heute zu diesem so wichtigen Thema bei uns im Podcast-Studio ist. Hallo und herzlich willkommen, lieber Bob.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Bob, was würdest du denn sagen für diejenigen, die jetzt gerade zum ersten Mal zuhören? Wie würdest du die Kinderrechte zusammenfassen, beziehungsweise was sind die Kinderrechte überhaupt? Und warum ist es so wichtig, dass gerade Eltern sie auch kennen?
Naja, also man muss als allererstes sagen, dass ich natürlich aus einem ganz anderen Bereich komme, aber das heißt ganz anderer Bereich. Ich bin ja als Lehrer und mittlerweile Buchautor und Bildungsinfluencer immer nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, in einer Form mit Kinderrechten konfrontiert, die jetzt nicht quasi ganz alltäglich ist, sondern das ist etwas, was so mitgeht. Aber bei Kinderrechten ist es, glaube ich, erstmal grundsätzlich wichtig zu sagen, dass Kinder überhaupt eine Form von Rechten haben. Also wir leben ja in einer sehr, ich glaube, das richtige Wort dafür ist adultistischen Gesellschaft. Es ist gar nicht so einfach, da den Marker zu setzen, aber ich verstehe das so, dass es in verschiedenen Gebieten, zum Beispiel bei Eltern, aber auch in der Schule, vorkommen kann, dass über die Kinder hinweg entschieden wird. Das heißt, manchmal sogar institutionell verankert. Das heißt, dass Kinderrechte, wie sie sind, das heißt, das Recht auf Gleichbehandlung, dass das Wohl des Kindes geschützt ist, das Recht auf Leben und Entwicklung und die Achtung, dass das manchmal hinten rück fällt. Also ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel. Wenn Schule so läuft, wie sie nicht laufen sollte, dann kann es eben passieren, dass die Kinder überhaupt nicht das Gefühl haben, dass ihre eigenen Rechte überhaupt berücksichtigt werden. Also das fängt bei dem Recht auf Bildung an. Ja, das hört sich zwar so schön an, aber das wird ja auch bedeuten, ich verstehe, was ich tue. Das ist so mein Thema, jetzt auch in meinem neuen Buch, Warum noch lernen? Ich muss verstehen, was ich tue, um nicht das Gefühl zu haben, dass über mich weg entschieden wird. Und das geht natürlich weiter mit so einem Recht auf mein eigenes Wohl. Und wenn ich zum Beispiel in der Schule auf eine Art und Weise behandelt werde, die mir diesen Schutz nicht bietet, dann wird im Grunde in meine Rechte eingegriffen. Und das darf so nicht sein. Und deshalb ist es wichtig, da auch drauf hinzuweisen.
Ja, absolut. Du bist gerade auch schon auf den Schulkontext eingegangen. Ich habe mich gefragt, wie können Eltern denn sicherstellen, da bleiben wir vielleicht mal gerade dabei, wenn sie im Alltag zum Beispiel bei Einrichtungen wie Kita oder Schule mitbekommen, dass ein oder mehrere Kinderrechte verletzt werden. Wie kann man da agieren überhaupt?
Also das ist eine extrem schwere Frage erstmal, weil diejenigen, die bestimmte Rechte missachten, tun das manchmal nicht zwangsläufig in der Reflexion des eigenen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Vergehens. Also wenn wir zum Beispiel auf so eine Sache kommen wie das Recht, Diskriminierung zu entgehen, und wir haben eine Lehrkraft, die jemanden aufgrund von Herkunft, Religion oder sexueller Orientierung dauernd diskriminiert, aber mit so einem scherzenden Ton, dann ist es als Elternteil natürlich schwierig, den Lehrer darauf hinzuweisen oder die Lehrerin, ohne zwangsläufig in so eine direkte Konfrontation zu gehen. Und deshalb ist für mich das Allerwichtigste, neben der 24-Stunden-Regel übrigens, also das Kind erzählt was, man setzt sich nicht sofort wütend hin und haut in die Tasten, sondern man lässt es erstmal sacken, ne? Auch wenn man denkt, ich muss sofort reagieren, aber kurz sacken lassen. Und also neben dieser Regel ist es wichtig, zunächst mal, auch wenn es sich jetzt in dem Kontext etwas merkwürdig anhört, eine neugierige, zugewandte Haltung einzunehmen. Das heißt, erstmal nachzufragen, also das Kind hat mir Folgendes berichtet und ich wollte mal fragen, wie Sie das mitbekommen haben, damit man dem Gegenüber die Möglichkeit gibt, zu beschreiben. Ne? Und selbst diese freundlich zugewandte Frage nach einer Beschreibung kann dem Lehrer ja auch schon zu denken geben und vielleicht sogar mehr zu denken geben als eine Konfrontation. Was haben Sie mit meinem Sohn? Mein Sohn hat berichtet, Sie sind so. Da kann ich übrigens dazu sagen, das ist mir selber schon mal so gegangen im, ich sag jetzt mal, negativen, wie ich mich verhalten habe, aber ich habe das in der Form nicht reflektiert. Und zwar ging es darum, dass zwei Mädels scheinbar eine Reinigungskraft beleidigt hatten und deshalb aus dem Unterricht geholt wurden und ich ihnen gesagt habe, dass mich das enttäuscht. Aber in dem Moment war noch gar nicht klar, sind sie jetzt eigentlich schuldig oder nicht. Und da hat der Vater mich angerufen und hat das geschildert und mich gefragt, wie ich das sehe. Und da musste ich dann einsehen, dass das einfach ein Fehler von mir war, eine Form von Vorverurteilung eben. Und das habe ich dann aber als durchaus positiv wahrgenommen. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich werde jetzt hier irgendwie an den Pranger gestellt. Denn Fehler passieren einfach. Der zweite Punkt ist ein bisschen technischer. Wenn das nicht geschehen sollte, dann ist es so, dass man in der Schule, nachdem man sich an die Person gerichtet hat, finde ich mal total wichtig, dass man miteinander spricht, dass man dann über die verschiedenen, ich sag mal, institutionellen Personen nach und nach geht. Also das wäre nach der Lehrkraft möglicherweise die Klassenlehrerin anzusprechen, damit die der Lehrerin oder dem Lehrer, dem das vorgeworfen wird, das mit dem thematisiert. Dann der Schulleitung und letzten Endes dann auch dem Dienstvorgesetzten, das wäre in dem Fall von Gymnasium zum Beispiel das Regierungspräsidium oder bei anderen Schulformen das Schulamt. Allerdings möchte ich immer wieder betonen, wie das Juristen auch machen, wenn man sie zu Rate trägt, der erste Vorschlag eines guten Juristen ist ja immer, schau so zu handeln, dass du mich nicht brauchst. Ne? Das heißt, das Schlechteste, was man machen kann, wenn es zu so einem Vorfall kommt, ist konfrontativ sein oder sozusagen direkt das Regierungspräsidium zu stürmen und sich über die Lehrkraft zu beschweren. Sondern ich glaube, eine Form der zugewandten Neugierde mit der Person ist erstmal das Allerwichtigste, was man machen kann.
Auf jeden Fall. Und also ich komme ursprünglich beruflich auch aus dem Kita-Bereich und kann da ähnliche Erfahrungen schildern und glaube, genau, ein Aufeinander zugehen und das Gespräch zu suchen. Und ich finde auch gerade nochmal die 24-Stunden-Regel, die du benannt hast, total wichtig in diesem Kontext. Weil alles andere ist, glaube ich, sehr schnell eher impulsiv und wir gehen sehr schnell dann aufgrund unserer eigenen Gedanken und Prägungen in die Bewertung. Und es braucht da, glaube ich, dann eine gewisse Ruhe, um agieren zu können und Absolut, nicht impulsiv zu handeln.
Ich meine, das ist vielleicht, um das nochmal ganz kurz zu sagen, auch natürlich der Punkt, der gleichzeitig das Schwierige ist. Du hast gerade gesagt, aufgrund unserer Prägung. Wenn ich über Bildung und Lernen spreche und darüber, wie Schule aus meiner Sicht aussehen sollte, das hat auch am Rande mit Rechten zu tun, aber natürlich auch damit eben das Potenzial, was eigentlich in den Schulgesetzen auch steht, ja, die Schwerpunktsetzung für die Kinder zu ermöglichen, dann merke ich, wie stark manche Menschen angegriffen sind, weil sie eine bestimmte Prägung haben, die sie aber nicht zwangsläufig reflektieren. Ja? Der Rückblick auf unsere eigene Vergangenheit und oftmals auch auf unsere eigene professionelle Sozialisation, also wie habe ich meinen Beruf kennengelernt, führt eben dann manchmal dazu, dass Personen sagen sowas wie, ja, das hat uns ja auch nicht geschadet oder früher hat sich darüber auch keiner beschwert oder dann wird jemand, ne, wenn das Kind zum Beispiel sich diskriminiert fühlt, wird gesagt, das soll sich mal nicht so haben oder die Gesellschaft ist ja auch so. Und das sind alles Punkte, die es natürlich nicht einfach machen, in solchen Konfliktsituationen selber der oder diejenige zu bleiben, die zugewandt bleibt. Gleichzeitig macht es umso wichtiger, um eben nicht, oder andersrum, weil Konfrontation oftmals ja das Gegenteil von dem bewirkt, was man damit eigentlich möchte. Ne? Also wenn ich jemanden vor den Kopf stoße und sage, sie missachten grundsätzlich die Rechte meines Kindes, dann hat er überhaupt keine Möglichkeit mehr, nach links oder rechts zu entweichen. Wenn ich allerdings die Frage stelle oder sage, ich möchte sie hinzuziehen, mein Kind fühlte sich so, vielleicht haben sie das anders gefühlt, dann besteht die Möglichkeit eines Perspektivwechsels, der eben in der direkten Konfrontation nicht gegeben ist. Ne? Wer auch immer sich schon mal in die Ecke gedrängt gefühlt hat, weiß, dass man da eben nicht raus kann. Das ist verbal so, aber auch physisch. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn man wirklich was verändern möchte, dass man selber die Person ist, die, ich sage jetzt mal, eher Tai Chi macht als Karate.
Das ist doch ein guter Leitsatz, den wir uns an dieser Stelle merken können. Ja. Was würdest du sagen, wie können Eltern das Ganze zu Hause sicherstellen? Ne? Also, dass sie die Rechte ihres eigenen Kindes im Alltag so beachten. Da fällt mir jetzt zum Beispiel das Recht auf Mitbestimmung und Partizipation ein. Ich muss aber auch immer wieder in Zeiten von Social Media an das Recht auf Privatsphäre denken. Hast du da vielleicht auch Beispiele für uns, was du Eltern da gerne mit auf den Weg geben würdest?
Also, mir ist es wichtig zu sagen, dass ich kein ausgewiesener Experte für häusliche Erziehung bin. Ich bin da gerade selber im Lernprozess und zwar in einem aktiven Lernprozess, weil ich zusammen mit Katja Saalfrank ja den Familienrat mache. Der heißt eigentlich ganz, heißt der Familienrat mit Katja Saalfrank. Das heißt, ich lerne da sehr viel dazu. Und ich kann vielleicht mal eine Sache sagen, die für mich selber sehr spannend war und sich dann wiederum auch auf schulisches Handeln übertragen lassen hat. Und zwar hat Katja in ihrem Buch das sogenannte Eisbergmodell vorgestellt. Das ist ein Eisberg, ne, im Prinzip in drei Phasen unterteilt. Der oberste Teil ist Verhalten. Ja, so ein Verhalten wie schreien oder auf den Boden stampfen oder hauen oder solche Dinge. Der zweite Teil, das ist die darunterliegende Emotion. Das ist zum Beispiel Wut oder Trauer oder Freude. Und der dritte Teil ist das darunterliegende Bedürfnis. Das könnte sein wie sowas wie der Wunsch nach Geborgenheit, Autonomie. Und jetzt ist es so, dass oftmals, wenn es darum geht, dass wir in dem Fall tatsächlich auch ein Recht vielleicht möglicherweise nicht wahrnehmen, dass wir das deshalb nicht tun, weil wir auf ein bestimmtes Verhalten reagieren und das sanktionieren. Was gibt es für Beispiele? Ich mache mal ein ganz, ganz süßes Beispiel, einfach weil das was Bestimmtes zeigt. Und zwar, wir kriegen immer von Eltern dann so Fragen gestellt und wir diskutieren die dann zusammen. Wie gesagt, Katja mehr, weil sie mehr Expertin ist als ich, ist vielleicht auch jemand für den Podcast hier. Ein Kind, was eigentlich seine Schuhe zubinden kann, es aber nicht macht. Und wenn es das nicht macht, regt sich irgendwann auf und die Mutter sagt, du machst das jetzt aber. Ich bestimme über dich. Und da hat Katja mir gesagt, naja, aber möglicherweise ist diese Nähe zur Mutter, wenn sie in dem Fall, vielleicht geht's gerade in die Schule, vielleicht ist das Kind gerade in einer Situation, wo sie nochmal kurz diese Nähe braucht, bevor es losgeht. Das heißt, das Bedürfnis, das dahinterliegende, ist was ganz anderes, nämlich ich möchte, dass Mama das gerade nochmal für mich macht, damit wir uns näher sind. Und da gibt es ganz verschiedene Beispiele. Das geht vom Zimmer aufräumen, dass man dann vielleicht nicht macht oder nicht machen will. Ich erinnere mich an eine Situation, nee, ich räume jetzt nicht auf, du räumst jetzt auf, sonst, weiß nicht, was man so kennt, Handyverbot oder so, ja. Wo man hingehen kann in eine andere Haltung. Das Kind liest gerade, man sagt, es wäre gut, wenn du dein Zimmer aufräumst. Ich lese gerade, wie lange brauchst du denn noch? Was würdest du sagen? Und sollen wir uns das dann mal zusammen angucken? Das ist trotzdem Erziehung. Und das hat auch, wenn sozusagen konservative Menschen dann zuhören, auch nichts mit Kuschelkurs zu tun oder so, sondern es hat damit zu tun, dass Rechte ja immer oder die Bewahrung von Rechten und diesem Recht auch der Selbstentfaltung und so, dass die damit zu tun haben, dass man sie überhaupt wahrnimmt. Und wenn ich wahrnehme, du tust gerade etwas, aber ich möchte dich auch erziehen, also das heißt, du sollst vielleicht aber gerade etwas andere tun, in so eine Art von Bindung und Beziehung eher zu gehen, um dann zusammen eben zu dem Punkt zu kommen, der eben auch gemacht werden muss. Und das geht eben über unterschiedliche Strategien. Und genau, und eine habe ich gerade versucht deutlich zu machen, eben darüber nachzudenken, was ist eigentlich das Bedürfnis gerade, was dahinter liegt und wie kann ich es schaffen, über diese Wahrnehmung des Bedürfnisses zu einer möglichen Verhaltensänderung dann auch zu kommen. Aber nicht eben, indem ich einfach nur auf ein Verhalten reagiere.
Ja, und wir haben ja hier überwiegend Baby- und Kleinkindeltern und da ist man ja häufig in der Situation, dass man bestimmte Dinge für sein Kind entscheidet, vor allen Dingen, wenn es sich im jungen Alter noch nicht ausdrücken kann. Inwiefern würdest du sagen, kann man da jetzt, um nochmal zum Beispiel auf das Recht, das Kinderrecht auf Partizipation und Mitbestimmung einzugehen, in so Mikrosituationen ein Baby oder Kleinkind mit einbinden und die Kinderrechte im Alltag leben. Hast du da auch ein Beispiel für uns?
Ich muss gerade mal darüber nachdenken, weil in dem Podcast geht es natürlich auch um kleinere Kinder. Jetzt bin ich aber natürlich erst seit, ich glaube, 2 oder 3 Monaten dabei und nicht schon seit Jahren. Ich glaube, dass ganz viel damit zu tun hat, auch zu verstehen, vielleicht sogar, indem man eben ein Buch liest oder ein Hörbuch, zu verstehen, in welchem Altersstadium das Kind ist. Also ich will sagen, wenn man nicht möchte, dass das Kind die teure Box, die Musikbox eindrückt, dann kann es sehr gut sein, dass das nichts nützt, wenn man das einem 2-Jährigen sagt, dass es das nicht darf, weil es möglicherweise gar nicht versteht, dass das gerade so ist. Katja sagt oft, und deshalb zitiere ich sie nochmal, weil ich das von ihr übernehme, dass Kindern noch die Fähigkeit zur Abstraktion und zur Abstraktion, Assoziation und Antizipation fehlt. Also was heißt das? Wenn wir Erwachsenen etwas tun, dann denken wir in größeren Kausalzusammenhängen. Also so im Sinne von, wenn ich die Tasse zu nah an den Tisch stelle, dann könnte es sein, dass sie runterfällt. Wenn ein Kind irgendwie eine Tasse nimmt und da ist was drin und stellt es dahin und dann fällt es runter, dann nützt es absolut nicht, das sozusagen zu sanktionieren oder böse darauf zu sein, sondern dann ist es die Verantwortung des Erwachsenen zu wissen, in welchem kognitiven und emotionalen Stadium ist das Kind gerade, damit ich entsprechend die Umgebung so gestalten kann, dass es sich entfaltet. Und das würde ich sagen, also ich hoffe, ne, man verzeih mir, ich, wie gesagt, das ist der Versuch eines Verständnisses von meiner Seite als in dem Fall Laie, eines lernenden Laien, zu versuchen, Entfaltung zu ermöglichen und Räume zu geben, in denen das Kind dann eben eine Freiheit hat. Und ich würde so weit gehen und sagen, die Bewegungsfreiheit eines Kindes, eines Kleinkindes, ist oftmals ja gleichbedeutend mit Partizipationsfreiheit. Denn wir haben es sozusagen noch nicht mit etwas Abstraktem zu tun, ja, wie ich, wenn ich mit Zehntklässlern darüber spreche, welche Lektüre sollen wir lesen, anstatt dass ich selber bestimme, ist das eine aktive kognitive Partizipation. Also wir dürfen mitentscheiden. Im Falle von kleineren Kindern und Kleinkindern ist es eben so, dass die Raumgestaltung es dem Kind ermöglichen muss, sich auszuprobieren. Ja, und dann halt riechen, schmecken, dran lutschen, draufhauen und so weiter. Und ich glaube, das ist schon wichtig, weil alles andere dazu führt, dass man, ich sag jetzt mal, sauer ist über ein Verhalten, das im Grunde genommen aber überhaupt gar nicht vom Kind reflektiert ist und dementsprechend auch völlig Quatsch wäre, sanktioniert zu werden. Nein, du darfst nicht die Box eindrücken. Ja, was ist denn eine Box? Da ist ein großer Turm, da kommt so ein Bubbel raus und wenn man mit dem Finger drauf drückt, dann geht der nach innen und das ist lustig. Also mache ich das. Ne? Also das heißt, diese Freiräume zu geben und die Räume auch so zu gestalten, dass größtmögliche Entfaltung möglich ist, ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt.
Da hast du was Gutes angesprochen. Wir sprechen bei Babelli auch oft darüber, einen Raum so zu gestalten, dass man öfter Ja als Nein zum Kind sagt, quasi, gerade bei Krabbelkindern. Weil wenn ich Nein sage, dann habe ich nicht die Umgebung hergestellt, die Baby- oder Kleinkindfreundlich ist. Und wenn ich Ja sage oder Ja sagen kann oder eben auch loslassen kann, wenn das Kind mal alleine sich im Raum bewegt, dann ist es eine Umgebung, bei der das Kind besser partizipieren kann.
Ja, ich musste gerade lachen, weil ich kann mich noch gut an die Krabbelphase meiner Tochter erinnern. Und ich glaube, es ist immer so, es gibt zwei Realisationsmomente von Eltern. Das eine ist, yippie, es kann krabbeln. Und das zweite ist, oh, es kann krabbeln. Ja, und genau, und dementsprechend muss man dann natürlich auch versuchen, die Umgebung umzugestalten, genau.
Ja, Bob, um zurückzukommen auf unser Urthema der Kinderrechte, hast du hier aus deiner beruflichen Erfahrung auch noch so offizielle Anlaufstellen oder vielleicht auch Buchtipps, auf dein eigenes Buch kommen wir gleich auch noch zu sprechen, aber auch andere Buchtipps zu dem Thema, die du uns mitgeben kannst?
Explizit, was Kinderrechte angeht, nicht. Aber die Reise von Katja Saalfrank, das Buch, was ich gerade gesagt habe, ist für eine bindungs- und beziehungsorientierte Erziehung, die entsprechend gewaltfrei ist und möglichst sanktionsfrei, auf jeden Fall wert gelesen zu werden. Ich habe es auch von vorne bis hinten gelesen. Übrigens, dieser Nebensatz sei mir gestattet, weil ich immer mal wieder höre, Katja Saalfrank, das ist doch die mit der stillen Treppe und so. Die hat sich schon 2011 davon distanziert und hätte ich das Buch, also ich hätte auch nicht einfach Ja gesagt, wenn ich nicht gewusst hätte, die hat ein Buch geschrieben, das ist wahnsinnig toll, da geht es wahnsinnig viel um eben bindungs- und beziehungsorientierte Erziehung. Also das ist keine schwarze Pädagogik, sondern da das ist 180 Grad Wende zu diesem damaligen TV-Format.
Genau, hast du vielleicht auch noch so Tipps, was die Einrichtungen angeht? Also du hast ja eben jetzt praktische Tipps gegeben, was Eltern tun können, wenn sie das Gefühl haben oder eine Vermutung aufstellen, dass ein Kinderrecht verletzt wurde bei ihrem eigenen Kind. Aber also mir würde nämlich jetzt so einfallen, und das würde ich gerne irgendwie den Zuhörenden hier auf den Weg geben, sich auch aktiv, bevor ich zum Beispiel mich für eine Kita entscheide oder für eine Schule auch, damit auseinanderzusetzen, wie werden denn die Kinderrechte dort vor Ort aktiv gelebt, inwiefern ist das Teil des Konzeptes, ne? So als ein Beispiel. Hast du da noch weitere Beispiele oder Ideen aus deiner beruflichen Praxis oder Erfahrungswerte?
Eigentlich nicht aktiv, weil, also, oder andersrum, es kommt, wenn es so um Räumlichkeiten angeht, ist das ja total schwer als Außenstehender zu beurteilen, ne? Weil ich arbeite ja normalerweise, wie gesagt, mit Älteren, und da ist die Fragestellung eher, inwiefern man das Gefühl hat, dass Kinder sich auch einbringen können. Denn wenn es um Rechte geht, geht es ja auch nicht nur um etwas, was da ist, sondern etwas, was gelebt ist. Und das ist zum Beispiel, wenn man das Kind in eine Grundschule und später in die weiterführende Schule bringt, eine sehr schöne Frage auch. Also gar nicht zwangsläufig nur, kann man natürlich auch machen, wie die Kinderrechte geschützt werden, aber die Frage danach, wie können sich die jungen Menschen eigentlich einbringen? Weil wenn es dafür keine Antwort gibt, ist die Wahrscheinlichkeit jedenfalls hoch, dass der Raum der Teilhabe nicht so groß ist, und entsprechend kann man dann wahrscheinlich auch eher weniger erwarten, dass sozusagen die Kinderrechte an erster Stelle stehen.
Ja, und Bob, dann gibt es ja auch noch dein eigenes Buch. Möchtest du darüber ein bisschen noch mit uns sprechen?
Ja, dieses Buch, Warum noch lernen, wie Schule in Zeiten von KI-Krise und Chancenungerechtigkeit aussehen muss, oder soziale Ungerechtigkeit heißt es, glaube ich, im Titel. Man muss sich aber nur warum noch lernen merken, ist für mich der Versuch, die Rolle von Schule so zu denken, dass sie eben vom Kind ausgeht. Das heißt, das Wichtigste an dem ganzen Buch, das ich übrigens nicht nur für Lehrkräfte, sondern eben vor allen Dingen auch für Eltern geschrieben habe, auch wenn ich zugeben muss, dass sozusagen in den ersten zwei Dritteln vieles auch erstmal aufgerollt wird. Also, ne, was sind eigentlich die Probleme, warum wir überhaupt handeln müssen? Und dann geht's aber auch ums Lernen zu Hause und so weiter. Aber jedenfalls, das Argument ist dort genau das, dass eben Lernen immer mit Bedeutsamkeit für denjenigen zu tun haben muss, der oder die eben lernt. Und dass Schule oftmals eben so funktioniert, dass dieses Warum verloren geht und Kinder sich dann fragen, warum bin ich eigentlich hier, oder am Hausaufgabentisch fragen, warum mache ich das eigentlich? Und da hängt natürlich sehr viel dran. Das ist also jetzt kein Wälzer, aber es sind schon 300 Seiten, allerdings auch mit Fußnoten und so, die man nicht lesen muss. Aber das ist eben deshalb so wichtig, dass es aus meiner Sicht auch Eltern lesen, damit Eltern nicht mit einer Erwartungshaltung zwangsläufig an Schule gehen, die darauf zurückzuführen ist, wie sie selber Schule erlebt haben, sondern auch wertschätzen können, wenn das eben anders ist. Und das mache ich jetzt auch mal ganz konkret. Die Kinder lernen. Ja, wenn man das gut macht, lernen die Kinder. Wenn sie ein bisschen langsamer lernen, tut das auch keinen Abbruch. Und ich kann wirklich sagen, ich habe 5. bis 12. Klasse unterrichtet, und auch Realschule und auch Werkrealschule, das ist in anderen Bundesländern, heißt das dann wiederum anders. Aber wenn Kinder und Jugendliche motiviert sind, dann lernen die. Und zwar auch dann, wenn die Lehrkraft mal sagen würde, wir machen jetzt einen Monat lang nur soziales Lernen. Weil dann kommen viele Eltern und sagen, ja, aber die andere Klasse ist schon ein Kapitel weiter und so weiter und so weiter. Da würde ich immer sagen, chill, ja, bleib im Austausch, das hatten wir schon, zugewandter Austausch. Aber es ist wichtiger, dass Grundlagen gesetzt werden, dass Leidenschaft entfacht wird, dass die Kinder und Jugendlichen gerne in die Schule gehen, als dass man mit Druckbetankung effizient, also oder in Anführungsstrichen effizient, Kapitel um Kapitel eines Buches durchpeitscht. Und deshalb wäre es unglaublich schön, wenn eben auch viele Eltern sich an dem Buch versuchen würden und es schaffen, eine Schule zu machen, die bei mir von zwei Leitlinien geprägt ist, kann ich vielleicht kurz zitieren. Die eine ist von die Übersetzung, kann man sagen, des Grundgesetzes vom Theaterpädagogen George Tabori, der gesagt hat, jeder ist jemand. Und im Grunde genommen ist das Recht und das Kinderrecht schlechthin. Jeder ist jemand. Und das zweite, etwas mehr eingehend auf Bildung, vom englischen Philosophen Alfred North Whitehead, der gesagt hat, Bildung ist der Erwerb der Kunstfertigkeit, sich Wissen nutzbar zu machen. der Erwerb der Kunstfertigkeit, sich Wissen nutzbar zu machen. Das finde ich auch unglaublich schön, weil das diese Unabgeschlossenheit zeigt. Und weil es weggeht von, wie, du hast X in der Schule nicht gemacht. Naja, ich habe aber Faust gelesen, ich habe aber Mann gelesen, ich habe aber dies, ich habe aber das. Weil wir alle wissen, wenn jemand mit Lust ausgestattet ist, mit Leidenschaft am Lernen, dann stehen ihm alle Türen offen. Und alles, was man als Norm, alles, was man als Kanon nicht gemacht hat, kann man als leidenschaftlicher Lerner absolut nachholen. Aber nach 12 Jahren, ich mache es jetzt mal ganz pointiert, Ohnmacht, wieder darauf zu kommen, dass Lernen unheimlich schön sein kann, das ist ungleich schwerer. Und deshalb sollten wir die Prioritäten überdenken. Und das ist, glaube ich, das, was mein Buch ziemlich gut beschreibt, die Prioritäten überdenken.
Und wenn ich dir so zuhöre, habe ich gedacht, ist es ja auch gerade auch schon für Kita-Eltern interessant, vorbereitend auf Kinder, die bald in die Schule eintreten, richtig?
Absolut.
Mit deinem Buch zu befassen.
Ja. Obwohl ich hier auch dazu sagen muss, dass ich ein großer Fan von der Grundschule bin. Ich meine, nicht alle Grundschulen sind gleich, auch nicht alle weiterführenden Schulen sind gleich. Aber dadurch, dass Grundschulen bis zur 4. Klasse zum Beispiel sowieso mit Heterogenität umgehen, mit unterschiedlichen Niveaustufen und viel mehr darauf achten müssen, dass im besten Fall alle sich auch irgendwie wohlfühlen, sind die manchmal weiter als die weiterführenden Schulen. Also so eine Leseecke mit einer kleinen Couch oder was, wo man da mal ein bisschen spielen kann, wenn es das gibt, wie gesagt, das kann ich mir in weiterführenden Schulen auch vorstellen. Entsprechend natürlich nicht mit Spielzeug, so. Aber einfach, dass man auch mal die Möglichkeit hat zu sagen, ich nehme mich jetzt mal gerade raus und ich gehe raus aus diesem preußischen Standardsystem, wo ich sozusagen zu jeder Zeit in Reihe und Glied sitzen muss und im Grunde genommen das passiert, was wir gerade ja auch in dem Gespräch angesprochen haben, meine Bedürfnisse mehr oder weniger ignoriert werden. Nicht, ganz kurz nur, das heißt nicht, bitte Herr Blume, lassen Sie mich jetzt gar nicht mehr in den Unterricht, ich habe das Bedürfnis, lieber zu spielen, ne? Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass ich weiß, was ich tue, dass ich weiß, warum ich es tue, aber dass ich auch die Möglichkeit mal für einen Rückzug habe, das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil Druck erzeugt Gegendruck und gerade beim Lernen ist das fatal.
Absolut. Und bedürfnisorientiertes Lernen oder genau bedeutet, finde ich, nicht, dass jedes Bedürfnis erfüllt werden muss.
Genau.
Also das ist falsch verstandene Bedürfnisorientierung in dem Fall, glaube ich. Ja, Bob, du hast uns hier einen guten Überblick gegeben über das Thema Kinderrechte, gerade auch im Kita- und Schulbereich und auch Tipps mitgegeben, was den häuslichen Kontext angeht. Wenn es für dich jetzt noch so einen Satz gibt oder einen Gedanken, den du Eltern gerne mit auf den Weg geben würdest bei diesem Thema. Was wäre das?
Ich habe in einem Podcast von Matze Hielscher mit einem Kinderpsychologen einen Satz gehört, den ich wahnsinnig toll fand. Der hat in etwa, ich umschreibe den jetzt nur, gesagt, auch wenn man es nicht denkt, man ist der beste Vater oder die beste Mutter, die sich das Kind vorstellen kann. Und das heißt, natürlich finde ich es toll, wenn man sich fortbildet, weiterbildet, Podcasts hört, Bücher liest und so weiter. Aber ich glaube, diese Intuition, das Kind da zu sein und zu wissen, ich bin der beste Elternteil, den es für mein Kind überhaupt gibt, weil ich einzigartig bin, ja, in dem, was ich für es bin und wie wir füreinander, untereinander sind, das finde ich total wichtig. Damit man nicht vor lauter Sorge und vor lauter Wunsch danach, alles perfekt zu machen, eigentlich das Gegenteil bezweckt und sich selber und vielleicht auch das Kind unter Druck setzt.
Ja, wunderbare Abschlussworte. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Bob, ich danke dir von Herzen, dass du uns hier so einen guten Überblick über das Thema gegeben hast. Ich werde alle Bücher, die du gesagt hast, unter anderem natürlich auch dein eigenes Buch nochmal für alle, die uns hier gerade zuhören, in die Shownotes verlinken und ja, sage vielen Dank, dass du heute bei uns im Babelli-Podcast-Studio warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Und für heute verabschiede ich mich von dir, Bob, und vielleicht hören wir uns ja nochmal ein andermal wieder.
Gerne.
Das war der heutige Podcast zum Thema, was wir Eltern über die Kinderrechte wissen sollten. Und Bob hat uns hier ganz viele Nuggets mit auf dem Weg gegeben, was ich wunderbar finde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe unglaublich viel gelernt. Die 24-Stunden-Regel zum Beispiel, die kannte ich noch gar nicht. Und ja, ich werde euch alles nochmal in den Shownotes verlinken, unter anderem Bobs neues Buch, aber auch die anderen Bücher, die er benannt hat. Alle Kinderrechte nochmal im Überblick für euch. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns ein Feedback zur heutigen Folge gebt und mit uns in den Austausch geht. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast doch super gerne über Apple Podcasts oder Spotify, damit ihr keine Folge mehr verpasst.